Guten Morgen. Schön, euch nicht zu sehen. Nein, ist eigentlich nicht schön, aber schön, dass ihr trotzdem zuschaut und zuhört. Und ich hoffe, dass für euch die Musik genauso ermutigend war wie für mich. Es ist wirklich ein Segen, dass wir trotzdem noch zusammen Lob preisen und singen können und anbeten können, auch wenn wir nicht im gleichen Raum sind. Der heutige Text, den wir uns anschauen werden, der steht auch im 2. Timotheus, und zwar in Kapitel 3, beginnend bei Vers 14 bis Kapitel 4, Vers 4. Und ich möchte ihn gern zuerst mit euch vorlesen und durchlesen. Und auch wenn es sich vielleicht ein bisschen komisch anfühlt, steht doch zu Hause auch mit auf mit dem Wort Gottes. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, und seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben, und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Soweit das Wort Gottes. Und ich möchte, bevor wir in die Predigt einsteigen, gern noch beten. Vater im Himmel, du großer, allmächtiger Gott, ich danke dir, dass du unser Vater bist, dass wir so persönlich und intim zu dir kommen dürfen, Herr. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dein lebendiges Wort, die Bibel, dass wir darin lesen und lernen dürfen und dass wir dich erkennen dürfen. Und darum möchte ich dich auch bitten heute, dass du groß wirst in unseren Herzen, dass wir auf dich schauen, dass wir aus dir Hoffnung und Kraft schöpfen, Herr. Und vor allem bitte ich dich, dass das, was ich sage, was nicht deinem Willen entspricht, dass das zu Boden fällt und in Vergessenheit gerät, aber dass dein Wort in den Herzen Wurzel fasst und wirkt. Danke, Herr, dass du versprochen hast, dass keines deiner Worte leer zu dir zurückkehrt und dass keines deiner Worte zu Boden fällt. Gepriesen sei dein Name. Amen. Ja, wir haben es vorhin schon gehört, auch von der Simone, dass wir in einer sehr schwierigen Zeit leben. Corona trifft uns alle, jeden auf unterschiedliche Art und Weise, aber ich denke, jeden bedrückend. Einige haben ihre Arbeitsstelle verloren, andere müssen doppelt so viel arbeiten wie zuvor. Das Leben hat sich durch den jetzigen Lockdown und die Lockdowns davor und die Restriktionen für viele Menschen sehr erschwert. Und allgemein ist es eine große Last für viele Leute, mit der momentanen Situation zu leben. Menschen vereinsamen in den Wohnungen, psychische Probleme nehmen zu. Und ich bin davon überzeugt, dass die langfristigen Folgen nicht nur wirtschaftlich sind, sondern auch menschlich und sich dann über Jahre hinweg noch zeigen werden. Wir leben also in einer Zeit, in der die Menschen nach Hoffnung und nach Trost suchen. Und vielleicht schaust du gerade zu und suchst Hoffnung und Trost nach einem Anker, in dem du dich im Sturm klammern kannst. Und gerade wir Christen sollten eigentlich diesen Anker bieten können. Wir sollten diese Hoffnung und diesen Trost weitergeben können. Denn Jesus ist der Fels in unserer Not. Umso mehr tut es mir sehr weh, dass aus christlichen Kreisen gerade jetzt so viele Irrlehren und falsche Hoffnungen verbreitet werden. Es werden Jesusse versprochen, die jedes Leid auf jeden Fall wegnehmen. Es werden Jesusse versprochen, die uns in unseren Sünden bestätigen. Jesusse, die nicht mehr sind als ein Trostpflaster auf den tiefen Wunden unserer Seele. Sie werden versprochen und empfohlen, weil sie so leicht zu hören sind, weil sie leicht anzunehmen sind, weil es nichts kostet, an sie zu glauben. Aber es sind Lügen. Es sind Lügen, die nicht wirklich und nicht langfristig trösten und ermutigen können, sondern schlussendlich den Abgrund der Hoffnungslosigkeit nur noch viel tiefer und schmerzhafter macht. Und das tut mir weh. Noch etwas tut mir sehr weh, und das ist gerade in der jetzigen Corona-Zeit der massive Austausch von Verschwörungstheorien, vor allem in christlichen Kreisen. Unabhängig davon, was wir von diesen Verschwörungstheorien halten, das ist jetzt nicht das Thema, aber welchen Gewinn haben sie? Keinen als nur Angst zu schüren, Zorn oder die eigenen Sorgen stärker zu machen. Wie viele Menschen werden durch solche Verschwörungstheorien verunsichert? Und sollte nicht gerade jetzt der christliche Glaube wirklich Hoffnung und Frieden spenden und ein starkes Vertrauen auf den Schöpfer des Universums ausdrücken? Und noch etwas tut mir persönlich sehr weh. Und das ist etwas, das vielleicht viele in dieser Zeit nicht so sehr erleben wie ich. Wer im medizinischen Sektor arbeitet, der wird es sehr wohl miterleben. Ich arbeite im Altersheim und es sterben viele Menschen. Die Vergänglichkeit des Lebens und die Unabänderlichkeit des Todes, die Unausweichlichkeit dessen, was kommt, das bedrückt mich sehr und die letzten Wochen, die waren zerschmetternd. Auf meiner Arbeit sind viele, viele Menschen gestorben. Mose schrieb: Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns, unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Das Leben ist ein Hauch, das zu schnell mit dem Tod beendet wird. Und das wirklich Traurige dabei ist, für viele, und das müssen wir als Christen nicht nur eingestehen, sondern auch weitersagen, ist der Tod keine Erlösung, sondern der Übergang zum Gericht Gottes und zur ewigen Strafe in der Hölle. Ein ewiges Leiden. Jesus selbst beschreibt es als ein unauslöschliches Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und eines habe ich in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Wochen sehr stark sehen müssen. Die Zeit drängt. Für viele Menschen kann die Zeit morgen vorbei sein. Wir wissen nicht, was morgen ist. Keiner weiß von uns, was morgen kommen wird oder was in der nächsten Stunde ist. Weder Jugend noch Gesundheit noch finanzielle Sicherheit kann irgendetwas daran ändern, dass wir über die nächsten Minuten keinerlei Kontrolle haben. Es ist nicht leicht, darüber zu reden. Es ist auch nicht angenehm. Und für viele Christen ist das Thema der Hölle eines, das sie am liebsten nie ansprechen. Für die meisten Nichtchristen ist das Thema ein unmenschliches, das unbedingt gemieden werden soll. Wieso beginne ich meine Predigt mit so erdrückenden Themen, mit dem, was mir wehtut und wahrscheinlich auch anderen? Unsere Zeit ist ja schon schwer genug. Im Timotheusbrief geht es immer wieder darum, dass Irrlehrer und Verführer auftreten werden und dass sie vor allem in den Gemeinden auftreten. Menschen, die das Wort Gottes verdrehen und die Wahrheit abändern, und diese unendlich gute Nachricht, die wir ja in Jesus haben, verändern. Und gerade das ist in der heutigen Zeit so zerstörerisch und so schmerzhaft. Es tut weh, denn die Menschen sehnen sich nach echter Hoffnung. Die Menschen sehnen sich nach einem echten Trost. Und es kommt keiner. Viele erhalten nur Fälschung. Viele erhalten wohlgemeinte christliche Floskeln. Und ich möchte dazu eine Sache unbedingt betonen. Irrlehrer und falsche Propheten oder Verführer, das sind wirklich böse Menschen, die die Wahrheit bewusst zum Schaden der Menschen verdrehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass es auch Menschen gibt, Christen, die verführt wurden, die, weil wir alle Menschen sind und Fehler machen, leichtgläubig diesen Lügen glauben und dann aus aufrichtiger Liebe und aus echtem Wunsch zu trösten und zu helfen, diese Dinge weitergeben. Das kann passieren. Und ich glaube, dass da die Gnade unseres Gottes größer ist. Aber wir sollten niemals dabei stehen bleiben und sagen, ja, eine Unwahrheit mehr. Was macht das schon aus? Falscher Trost und billige Hoffnung gehen leicht und sie fühlen sich gut an. Aber sie bringen keinen bleibenden Frieden. Und vor allem nicht in der jetzigen Zeit, wo es scheint, dass jede Woche die Situation nur noch schwerer zu ertragen wird. Und schlussendlich und vor allem führen diese falschen Hoffnungen in den ewigen Tod. Wieso jetzt falscher Trost und billige Hoffnung so verlockend ist, steht in unserem Text. Und ich möchte gern dazu die letzten beiden Verse des Textes zuerst betrachten und dabei gleich darauf einstellen, dass wir den gesamten Text rückwärts betrachten. Das mag vielleicht ein bisschen komisch wirken, aber Kapitel 4, Vers 3 beginnt mit einem Denn und zeigt damit, dass die darauf folgende Aussage auf Grundlage von Vers 1 und 2 ist. Und der Abschnitt in Vers 1 und 2 beginnt wiederum mit einem Daher und zeigt damit, dass die Grundlage ist der vorhergehenden Verse. Also deswegen gehen wir rückwärts durch den Text. Aber wenn ihr die Bibel aufgeschlagen habt, was bestimmt jeder von euch hat, dann wird es nicht so schwierig sein zu folgen, falls ich euch nicht schon verwirrt habe. Kommen wir also zum ersten Punkt. Der Reiz falschen Trostes und billiger Hoffnung. Wieso ist falscher Trost und billige Hoffnung für viele so viel verlockender als echter Trost, als echte Hoffnung? In Vers 3 und 4, da heißt es, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehre beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich bin ja Physiotherapeut im Altersheim und ich erlebe auf der Arbeit immer wieder, wie Patienten meine Therapien ablehnen. Mag mit Sympathien zu tun haben, aber ich habe jetzt mal zwei andere Gründe angeführt. Erstens, weil meine Therapien oft anstrengend sind. Und zweitens, vor allem deswegen, weil, und jeder, der schon mal bei der Physiotherapie weiß es, man eingestehen muss, dass irgendetwas in seinem Leben, im Lebensstil nicht passt und geändert werden muss. Und viele wollen das nicht. Und ich habe manchmal den Eindruck, je älter man wird, umso schwieriger wird das. Denn man müsste sich dann ja eingestehen, dass man zumindest teilweise schuld ist am eigenen Zustand. Gutes Beispiel, im Altersheim sind Rückenschmerzen. Die meisten Rückenschmerzen treten auf, wenn man ständig still sitzt und sich nicht bewegt. Aber das kann nicht der Grund sein, denn dann wäre man selber schuld. Die gesunde Wahrheit ist für das Ego so unangenehm, dass man die ungesunde Lüge, die für den Körper unangenehm ist, lieber toleriert. Und mit der gesunden Lehre der Bibel verhält es sich genauso. Um die gesunde Lehre der Bibel anzunehmen und ihre heilende Kraft zu erleben, wirkliche Hoffnung, echten Trost zu erfahren, muss man sich seinen eigenen Zustand zuerst eingestehen. Natürlich muss man, um gerettet zu werden, nicht so wie in der Physiotherapie daran arbeiten oder irgendwas verdienen, aber man muss eingestehen und zugeben, dass etwas in einem nicht in Ordnung ist. Und ich meine damit nicht, dass man zugeben muss, dass man Trost braucht, sondern man muss eingestehen, dass man von innen her verdorben ist, dass man kein guter Mensch ist. Man muss sich eingestehen, dass man verloren ist und vor Gott nichts hat, das man anbieten kann. Und das tut weh. Das tut weh. Ich hatte einmal ein Gespräch mit einer Dame über den Glauben. Und diese Dame, die war immer sehr stolz darauf, dass sie ein gutes Leben geführt hat. Und sie sagte mir immer wieder, ja, wenn ich dann sterbe und vor Gott komme, dann wird er doch wohl erkennen, dass ich gut bin oder dass ich gut genug gehandelt habe, dass er mich aufnimmt. Und ich habe dann versucht, ihr vorsichtig aufzuzeigen, dass nichts, was wir tun, vor Gott genügt. Und dass wir deswegen Jesus brauchen, weil er genügt. Aber als sie ihr sagte, dass nichts, was wir haben, gut genug ist vor Gott, da wurde sie sehr zornig und empört. Ein anderes Mal hatte ich ein Gespräch mit einem Herrn, der davon überzeugt war, dass Jesus nicht wirklich auferstanden war. Als ich ihm dann sagte, dass es ohne den Glauben an die echte, leibhaftige Auferstehung des Herrn Jesus keinen wirklichen christlichen rettenden Glauben gibt, da wurde auch er sehr wütend und beendete das Gespräch. Ich habe mit ihm nie wieder geredet. Wir Menschen sind so stolz, dass wir jede Lehre, die uns zurechtweist, instinktiv ablehnen. Wir wollen nicht korrigiert werden. Erst recht nicht, wenn es um unsere existenzielle Sicht auf uns selbst geht. Wir selbst kennen uns ja gut genug und wir sind sehr stolz. Und ich bin davon überzeugt, dass der Stolz in uns der Kern der Sünde ist. Die erste Sünde wurde mit dem Versprechen begangen, dass die Menschen so sein werden wie Gott. Und jede weitere Sünde kommt aus unserer verdrehten Überzeugung heraus, dass wir sind wie Gott. Unser eigener Herr, autonom. Aber genauso wenig, wie wir unsere Geburt beeinflussen können, können wir irgendeinen Moment unseres Daseins beeinflussen. Wir haben keine Macht über unser aktuelles Leben. Oder so wie Jesus es ausdrückte, ihr könnt nicht einmal die Haare auf eurem Kopf weiß oder schwarz machen. Und färben gilt nicht. Wir mögen es nicht, wenn wir falsch liegen. Und wenn uns vorgehalten wird, dass wir aufgrund unserer Sünde und Verdorbenheit in der Hölle enden werden, dann ertragen wir das nicht. Die gesunde Lehre tut weh. Wir ertragen es auch nicht, wenn man uns sagt, dass es eine Hoffnung gibt, die mit Demut und Selbstverleugnung einhergeht, die mit Sündenbekenntnis einhergeht. Und da verstehe ich durchaus, dass Menschen einen leichten Weg suchen und dass auch Christen einen leichteren Weg suchen. Wenn die Hoffnung, die wir anbieten wollen, ständig abgelehnt wird, dann ist es so viel leichter, die Hoffnung ein wenig abzuändern, damit sie angenommen wird. Einen weniger schmerzhaften Weg, einen einladenderen Weg. Ein halbes Evangelium, ein Jesus zum Beispiel, der alle liebt und jeden annimmt, der aber niemals die Sünde benennt und sagt, wofür er eigentlich gestorben ist. Aber das ist nicht der Jesus der Bibel. Und das tut mir so enorm weh. So viele Menschen sind mit einem halben Jesus zufrieden. Denn sie ertragen es nicht, den ganzen Jesus zu hören. Und sie merken dabei nicht, welch große und gewaltige Hoffnung und welch tiefen Trost sie sich selbst damit wegnehmen. Und schlussendlich gehen sie auf ewig verloren. Sie beschaffen sich lieber Lehrer nach ihren eigenen Lüsten, Lehrer, die in den Ohren kitzeln, Lehrer, die ihnen gut tun, damit sie sich wohlfühlen. Und wehe denen, die solche Lehrer sind. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass Paulus vorher folgende Worte schreibt, Vers 1 und 2. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle und ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Andere Übersetzungen schreiben hier, ich beschwöre dich oder ich ermahne dich eindringlich. Paulus macht hier wirklich Druck auf Timotheus. Es ist ihm enorm wichtig, dass Timotheus die folgenden Worte sehr zu Herzen nimmt. Und das ist der Timotheus, über den er vorher schreibt. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden. Timotheus war schon sehr gottesfürchtig und als treuer Diener unterwegs. Und trotzdem macht Paulus hier so einen Druck. Ich beschwöre dich, tu das. Die Ermahnung ist ihm so wichtig, dass er Gott selbst zum Zeugen und als Bestärkung dieser Ermahnung hernimmt. Gott, vor dessen Angesicht nur Recht und Wahrheit ist, und Jesus, der bei seiner Wiederkunft, wenn er wiederkommt, die Lebendigen und die Toten richten wird. Das Gericht wird kommen. Es ist wichtig, es ist dringend. Und über das Gericht zum Tod habe ich bereits gesprochen. Ich will jetzt nicht weiter darüber reden. Jesus wird richten, aber nicht nur, um diejenigen, die nicht an ihn glauben wollen, zu verdammen. Er richtet auch, um all denjenigen, die an ihn glauben, das ewige Leben zu geben. Es steht ja auch hier, dass er nicht nur erscheinen wird, sondern auch sein Reich. Und Jesus versprach, dass wer immer an ihn glaubt und seine Sünden bekennt, dass er mit ihm in diesem Reich leben wird. Und genau darin liegt auch dieser große Trost und diese wirkliche Hoffnung in der gesunden Lehre. Nämlich, dass wir in Jesus ewiges Leben haben. Bereits jetzt. Jesus konfrontiert uns ja nicht mit der Wahrheit, um uns zu verletzen und dann in unserem eigenen Pfuhl an Blut und unseren Wunden liegen zu lassen. Nein, er konfrontiert uns mit der Wahrheit über uns selbst, um uns das Leben zu schenken. Und nicht nur das, sondern auch, um uns zu heilen, um uns von innen her zu verändern, um uns wirklich zu trösten, um uns vollständig zu machen. Falsche Hoffnung ist wie ein Pflaster auf eine faulende Wunde. Es verdeckt das Übel. Es lindert vielleicht initial kurzfristig den Schmerz. Aber es ändert nichts, nichts an der Ursache. Unter dem Pflaster fault die Wunde prächtig weiter. Echte Hoffnung hingegen heilt. Aber niemals ohne grundsätzlich und grundlegend etwas zu verändern. So wie ein guter Chirurg der faulendes Gewebe oder ein Krebsgeschwür aus dem Körper herausschneidet, um den Rest vor dem Tod zu bewahren und dann zur Heilung zu führen. So schneidet Jesus an unserem Ego und er verändert uns Stück für Stück. Nur so werden wir wirklich zu einem echten, zu einem tiefen, zu einem bleibenden Frieden durchdringen. Nur wenn Gott selbst uns heilt, werden wir wirklich heil. Nicht, wenn wir uns ermutigende Floskeln zusprechen, die vage an Jesus erinnern. Und auch nicht, wenn wir ihn meiden. Der Prozess der Heiligung ist schmerzhaft. Aber er lohnt sich. Er lohnt sich ungemein. Aber dieser Schmerz ist etwas, dieser anfängliche Schmerz des Wegschneidens, was ihr Lehrer und Verführer vermeiden wollen. Das ist es, was die Welt vermeiden will. Denn der Stolz sagt, dass dieser Schmerz nicht notwendig ist. Überall hört man, dass der Mensch ja von Grund auf gut ist. Eigentlich ist er perfekt, so wie er ist. Gibt's nichts zu ändern. Wer also kommt und sagt, dass der Mensch sich ändern muss, dass der Mensch etwas ändern muss, der ist intolerant, besserwischerisch und ein schlechter Mensch, der sich unbedingt ändern muss. Ja, hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Aber egal. Fakt ist, der Mensch von Welt will sich nicht ändern. Und ihr Lehrer unterstützen ihn sehr gern darin. Wer hingegen zu Gott kommt, der wird verändert. Er kann nicht so bleiben, wie er war. Selbst wenn er wollte, denn Gott verändert. Und deswegen heißt es auch in Titus 2, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Jesus ist erschienen. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Die Gnade Gottes in Jesus Christus ist wirklich eine gewaltige Gnade, eine heilbringende Gnade, eine heilende Gnade. Aber eben nur, indem sie uns erzieht und zurechtweist, indem Jesus uns Schritt für Schritt immer näher zu ihm hin, weg von den Sünden und weg von den Begierden der Welt und uns selbst loslöst. Und deswegen soll Timotheus hier auch überführen, tadeln, ermahnen, und zwar immer. Egal ob gelegen oder ungelegen, egal ob es für ihn gelegen oder ungelegen ist, egal ob es für den Zuhörer gelegen oder ungelegen ist. Denn es ist dringend. Denn nur dort liegt wirkliche Hoffnung. Und darüber möchte ich jetzt im nächsten Punkt sprechen. Belehrung, Überführung, Zurechtweisung und Erziehung. Timotheus soll also mit ausdauernder Geduld und Belehrung überführen, tadeln und ermahnen. Das klingt ja erst einmal nicht so prickelnd. Jetzt rede ich die ganze Zeit von Hoffnung und von Trost und jetzt heißt hier überführen, tadeln, ermahnen und zwar ständig. Das ist nicht sehr ermutigend. Wo ist da der Trost? Gerade diese Worte hören wir ja nicht gerne. Sie klingen so negativ. Aber eigentlich steht da etwas sehr Tröstendes, etwas sehr Großartiges. Denn wenn ich in meiner Sündennot gefangen bin und wenn ich keinen Ausweg mehr sehe aus der Not, in der ich sitze, wie gut ist es dann, dass jemand mich darüber aufklärt, dass diese Not aus mir kommt und dass es einen Ausweg gibt bei Jesus. Das ist das Überführen. Und wenn ich auf dem falschen Weg unterwegs bin und darunter leide, unter den Folgen dieses Weges, ist es da nicht tröstend, dass es jemanden gibt, der mich darauf hinweist und davor warnt, diesen Weg zu gehen? Das ist Tadeln. Und wenn ich in meiner Lebenssituation verzweifle, ist es da nicht wunderbar, dass es jemanden gibt, der mich ermutigen und stärken möchte und mich dringend darauf hinweist, dass es eine echte Hoffnung gibt? Das ist Ermahnen. Wenn Jesus überführt, wenn er tadelt, wenn er ermahnt, dann tut er es zu unserem Wohl, zu unserer Rettung, zu unserer ewigen, herrlichen Hoffnung. In Vers 16 und 17 von Kapitel 3 heißt es dazu, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das ist ein großartiger Satz. Das ist gewaltig. Und ich möchte gern diesen Satz kurz etwas genauer aufschlüsseln, bevor wir dann weitergehen. Denn zuerst heißt es hier, der Mensch Gottes. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, der seine Schuld bekannt hat und sich von seinem alten Leben umgewandt hat zu Jesus, der ist ein Mensch Gottes, wiedergeboren als eine neue Schöpfung. Und daran gibt es nichts mehr zu rütteln, daran kann nichts geändert werden. Und das sollte uns immer bewusst sein, egal ob es uns schlecht geht oder gut. Wenn du Not hast, wenn du unter der jetzigen Situation so leidest, dann weißt du, wenn du an Jesus glaubst, du bist ein Mensch Gottes. Wer glaubt, ist gerettet. Er ist ein Mensch Gottes. Das zweite ist, dass der Mensch Gottes durch das Wort Gottes ganz zubereitet wird. Nicht nur halb, nicht nur ein Viertel, ganz. Es gibt keinen sichereren Anker in unserer Not als das Wort Gottes. Es gibt kein besseres Fundament in unserem Leben als die Bibel. Denn nur mit ihr sind wir wirklich zubereitet für alle Situationen in unserem Leben. Das bedeutet nicht, dass wir immer die Überhand haben oder dass es uns immer gut geht, dass wir durch die Probleme des Lebens hindurchflattern. Es bedeutet aber, dass wir in jeder Lebenssituation, egal was kommt, eine feste Hoffnung haben, eine unerschütterliche Hoffnung, einen Felsen, an den wir uns echt klammern können, einen echten Trost. Und so wie David in seiner Not in den Psalmen die Wahrheiten Gottes immer wieder vor Augen hielt und sich dadurch ermutigte, können wir uns die Wahrheiten Gottes immer wieder vor Augen halten und daraus Kraft schöpfen in jeder Lebenssituation. Denn mit dem Wort Gottes ist der Mensch Gottes ganz zubereitet. Und der dritte Punkt, der Mensch Gottes ist zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Auch hier wieder eine völlige Ausrüstung und nicht nur ein wenig. Gott gibt uns alles, was wir benötigen. Und vor allem aber sind wir zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Es sind die guten Werke, die Jesus in der Welt bezeugen. Es sind die guten Werke, die uns als sein Eigentum darstellen, die guten Werke, die sein Licht in der Welt leuchten lassen, die guten Werke, zu denen er uns erschaffen und berufen hat und zu denen er uns vorbereitet hat. Und die guten Werke, die unseren Nächsten ermutigen und stärken und Hoffnung geben. Und sein Wort rüstet uns völlig dafür zu. Wir brauchen nicht mehr als die Bibel, um vollkommen in der Lage zu sein, Gott zu bezeugen, Gutes zu tun, unseren Nächsten zu lieben und uns an Gott zu erfreuen und immer vorbereitet zu sein. Was für ein Versprechen, was für eine gewaltige Zusage, die hier steht. Und es ist wahr. All das kommt aus der Bibel. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und das ist für mich einer der wichtigsten Verse der Bibel. Denn hierin liegt der Grund, wieso die Bibel all das ist, was sie verspricht und viel mehr kann, als wir ihr zutrauen. Ein Buch allein kann diese Kraft nicht haben. Aber die Bibel, sowohl das Alte als auch das Neue Testament, die gesamte Bibel, ist von Gott selbst eingegeben. Stellt euch das mal vor. Gottes Wort. Sein Wort, wir haben es da. Und ich möchte an dieser Stelle einer sehr gängigen Auslegung aufs Deutlichste widersprechen. Wenn es heißt, die Bibel ist von Gott eingegeben, dann heißt es nicht, dass sie inspiriert ist, sondern, so wie B.B. Warfield, ein großer Theologe, das formulierte, Gott hat die Bibel nicht inspiriert, er hat sie spiriert, gehaucht. Das ist daher wichtig, weil der Hauch Gottes gewaltige Schöpferkraft beinhaltet. Durch seinen Hauch gab Gott dem Menschen das Leben. Durch seinen Hauch gab Jesus den Aposteln den Heiligen Geist. Durch seinen Hauch erschuf Gott die Sterne. Durch seinen Hauch werden zum Schluss alle Feinde zergehen. Es ist der Hauch Gottes, der alles erschaffen hat. Er hat den Autoren der Bibel nicht nur irgendwelche Gedanken aufs Herz gelegt, die sie dann geschrieben haben. Er hat durch die Autoren mit ihren individuellen Geschichten und Eigenschaften sein Wort selbst geschrieben. Alles, was in der Bibel steht, ist Gottes vollkommenes Wort. Unfehlbar, vollkommen. Und weil die Bibel durch Gott gehaucht ist und eben nicht nur inspiriert, ist sie als Wort Gottes lebendig. Es ist eine Kraft darin enthalten und sie ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Sie kann Seele und Geist voneinander trennen. Und ich meine nicht das Papier, auf dem sie gedruckt ist, sondern das Wort, das darin enthalten ist, das Wort Gottes. Ein Buch ist nicht magisch, aber Gottes Wort, das die Bibel bildet, ist gewaltig, es ist lebendig, es ist herrlich, es ist die Quintessenz dessen, was Jesus und wer Jesus ist. Und wenn daher irgendjemand oder irgendetwas auf dieser Erde nützlich ist, zu belehren, zu überführen, zurechtzuweisen oder zu erziehen, dann ist es die Bibel. Und deswegen soll Timotheus ja auch überführen, tadeln und ermahnen. Denn dadurch wird der Mensch Gottes ganz zubereitet und zu jedem guten Werk völlig zugerichtet und ausgerüstet. Aber eben nicht von oben herab, sondern in Liebe, in Gnade, in Barmherzigkeit. Die Bibel ist mehr als nur ein Buch. Du findest darin wirklich alle Antworten, die du brauchst. Und darin findest du wahren Trost in deinem Leid, echte Hoffnung in deiner Situation. Denn Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Und das tut er heute noch. Und ich kann das ehrlich bestätigen. Ich kämpfe immer wieder sehr mit schweren, ja fast schon depressiv wirkenden Phasen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich klinisch depressiv bin, aber ich bin immer wieder sehr verzweifelt. Und dann hilft mir das Wort. Jesus hat mich noch nie allein gelassen. Und ich habe immer wieder Trost und Richtungsweisung in seinem Wort enthalten. Und wenn es sein musste, in meinen niedergeschlagenen Phasen auch Ermahnung. meine Trauer loszulassen und auf ihn zu schauen. Denn auch in der Trauer kann Hochmut stecken, Selbstmitleid. Gott tröstet. Gottes Wort ist wirklich ein Anker. Aber es ist noch mehr. Und dazu möchte ich zu den letzten beiden Versen kommen, die wir heute noch nicht gelesen haben oder noch nicht angeschaut haben. Das sind die Verse 14 und 15, wo es heißt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Die Bibel ist kein Selbsthilfebuch, es ist das tatsächliche Wort Gottes, das die Kraft hat, uns mit allem auszurüsten, was wir brauchen, um gottgefällig zu leben, und das die Kraft hat, uns zu erziehen und zu belehren, damit wir Jesus immer ähnlicher werden und zu ermutigen und uns Hoffnung zu schenken. Aber das Wort Gottes hat noch mehr Kraft, denn es hat auch die Kraft, Menschen weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Oder anders formuliert, durch die Bibel können die Menschen erkennen, dass sie Jesus brauchen und dass Jesus ihnen Rettung anbietet und Vergebung der Sünden. Das Erkennen liegt dabei nicht an uns, sondern in und an der Bibel selbst. Denn wir sind von Natur aus in der Sünde gefangen, aber Jesus will uns befreien. Und das tut er, indem er uns das Wort der Wahrheit gibt, das Wort der Erkenntnis seiner Wahrheit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich versuche immer wieder, meinen Gegenüber mit meinen Worten zu überzeugen, dass Jesus wirklich trösten kann und wirklich Hoffnung schenken kann. Aber eigentlich kann sein Wort das viel besser als mein Wort. Sein Wort ist mächtig. Durch sein Wort erschuf er Himmel und Erde. Und durch die Kraft seines Wortes erhält Jesus jetzt alles, was existiert. Und sein Wort ist es, das uns von Schuld und Sünde überführt. Und sein Wort ist es, das uns zur Erlösung führt. Und deswegen kann nur das Wort wirkliche Hoffnung schenken. All die selbsterdachten Lehren und Glaubenskonstrukte, all die abgewandelten Evangelien, sie sind nichts als heiße Luft. Denn ihnen fehlt der lebendig machende Hauch Gottes. Aber die Bibel, sie bietet wirkliche, echte Hoffnung, echtes Leben, echten Trost. Es ist das Wort Gottes, das die Menschen zur Rettung durch den Glauben führt. Es ist das Wort Gottes, das den Menschen erzieht, formt und zubereitet. Es ist das Wort Gottes, das der Mensch Gottes weitergibt. Und es ist das Wort Gottes, das uns Hoffnung, Kraft und Trost schenkt. Wir leben in einer sehr turbulenten und sehr schwierigen Zeit, aber wir haben etwas, das uns ein wirklicher und fester Anker sein kann. Ein echter Trost, eine wahre Hoffnung. Und ebenso wie Timotheus haben auch die meisten von euch Jesus schon vor langer Zeit kennengelernt. Letzte Woche haben wir von Gerhard über die Verfolgung des Glaubens gehört und dass Timotheus in dem bleiben sollte, was er gelernt hatte, nämlich die Wahrheiten der Schrift, des Wortes Gottes. Und auch wir wollen uns an das halten, was wir gelernt haben und uns nicht von der Wahrheit abwenden, egal wie attraktiv Lügen sein können. Denn nur in der Bibel, nur bei Jesus finden wir wirklich ewiges Leben und echten Trost, Hoffnung und Sicherheit. Und nur indem wir die Bibel und die Wahrheit darin weitergeben, können wir den Menschen um uns herum wirklichen Trost und wirkliche Hoffnung geben. Die Menschen sehnen sich ja nach Hoffnung. Sie sehnen sich nach Trost. Wir sollten ihnen da keine Verschwörungstheorien oder halbe Evangelien bieten, sondern das Lebendige, das Heilende, das Heiligmachende, das herrliche Wort Gottes, das allein die Kraft hat, wirkliche Hoffnung zu schenken, ewiges Leben vorzubereiten. Bleibt in der Schrift, bleibt im Wort, haltet euch daran fest, vergrabt euch tief darin und ihr werdet daraus unendliche Schätze und Ermutigung und Kraft und Trost herausheben, auch in den schwierigen Zeiten, gerade jetzt. Und gebt das Wort weiter, unbedingt, denn Jesus wird wiederkommen, vielleicht morgen, vielleicht nachher. Und auch wenn die meisten Menschen das Wort Gottes nicht ertragen, so gebt es doch weiter, gerade jetzt, gerade heute. Denn es ist das Beste, das wir tun können. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Und es steht geschrieben, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und deswegen lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Amen.